Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 5. Januar. 1. Mose, die Kapitel 11 und 12 aus der Übersetzung Neues Leben. Der Turm zu Babel. Damals sprachen alle Menschen auf der Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander: Lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Sieh, was sie begonnen haben zu bauen. Weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen. Dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde, und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwirrte und sie so über die ganze Erde zerstreute. Von Sem bis Abram. Dies ist der Stammbaum der Nachkommen Sems. Als Sem 100 Jahre alt war, wurde sein Sohn Arpachschad geboren. Das geschah 2 Jahre nach der Sintflut. Nach der Geburt von Arpachschad lebte Sem noch 500 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Als Arpachschad 35 Jahre alt war, wurde sein Sohn Schelach geboren. Nach der Geburt von Schelach lebte Arpachschad noch 403 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Als Schelach 30 Jahre alt war, wurde sein Sohn Eber geboren. Nach der Geburt Ebers lebte Schelach noch 403 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Als Eber 34 Jahre alt war, wurde sein Sohn Peleg geboren. Nach der Geburt von Peleg lebte Eber noch 430 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Als Peleg 30 Jahre alt war, wurde sein Sohn Regu geboren. Nach der Geburt von Regu lebte Peleg noch 209 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Als Regu 32 Jahre alt war, wurde sein Sohn Seruk geboren. Nach der Geburt Seruks lebte Regu noch 207 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Als Seruk 30 Jahre alt war, wurde sein Sohn Nahor geboren. Nach der Geburt Nahors lebte Seruk noch 200 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Als Nahor 29 Jahre alt war, wurde sein Sohn Terach geboren. Nach der Geburt Terachs lebte Nahor noch 119 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Als Terach 70 Jahre alt war, wurde er der Vater von Abram, Nahor und Haran. Terachs Nachkommen. Dies ist die Geschichte von Terach und seiner Familie. Terach war der Vater von Abram, Nahor und Haran, und Haran hatte einen Sohn namens Lot. Doch Haran starb noch vor seinem Vater Terach in seiner Heimat Ur in Chaldea. Abram und Nahor heirateten. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Sie war die Tochter seines Bruders Haran und die Schwester von Jiska. Doch Sarai konnte keine Kinder bekommen. Terach nahm seinen Sohn Abram, seine Schwiegertochter Sarai und seinen Enkel Lot, das Kind seines Sohnes Haran, und verließ Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Als sie jedoch nach Haran kamen, ließen sie sich dort nieder. Terach lebte 205 Jahre und starb in Haran. Die Berufung Abrams. Dann befahl der Herr Abram: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abram machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Auf dem Weg nach Kanaan nahm er seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mit samt ihrem Vieh und ihren Sklaven und Sklavinnen, die sie in Haran erworben hatten. So erreichten sie schließlich Kanaan. Sie zogen durch Kanaan und kamen zur Eiche More in der Nähe von Sichem. Damals war das Gebiet von den Kanaanitern bewohnt. Da erschien der Herr Abram und sprach: Ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Und Abram baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Danach zog Abram ins Gebirge östlich von Bethel und schlug seine Zelte zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten auf. Dort errichtete er einen Altar und betete den Herrn an. Dann zog er in mehreren Etappen weiter nach Süden. Abram und Sarai in Ägypten. Damals brach eine Hungersnot im Land aus, und Abram zog nach Ägypten, um dort zu wohnen, denn die Hungersnot nahm große Ausmaße an. Als sie sich der Grenze Ägyptens näherten, sagte Abram zu seiner Frau Sarai: »Du bist eine sehr schöne Frau. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Dann wirst zwar du am Leben bleiben, mich aber werden sie töten. Gib dich doch als meine Schwester aus, damit die Ägypter mich gut behandeln und am Leben lassen, weil ihnen an dir gelegen ist.« Als sie in Ägypten ankamen, war Sarais Schönheit in aller Munde. Auch die Minister des Pharaos sahen sie und rühmten ihre Schönheit vor ihm. Dieser ließ sie in seinen Harem bringen. Er machte Abram ihretwegen viele Geschenke: Schafe, Kühe, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Doch der Herr bestrafte den Pharao und seinen ganzen Palast mit einer schweren Krankheit wegen Sarai, Abrams Frau. Der Pharao ließ Abram rufen und machte ihm heftige Vorwürfe. »Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau genommen habe? Hier hast du deine Frau, nimm sie und verschwinde.« Und er ließ Abram und seine Frau mitsamt ihrem Besitz von einigen seiner Soldaten aus dem Land bringen. Johannes Kapitel 3, Vers 22 bis Kapitel 4, Vers 26 aus der Übersetzung Das Buch. Der Freund des Bräutigams. Nach dieser Begegnung kam Jesus zusammen mit seinen Schülern in das Gebiet von Judäa. Dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte die Menschen. Johannes war gleichzeitig dabei, zu taufen, und zwar in Änon, nicht weit von Salem. An dieser Stelle gab es viel Wasser. Ständig kamen die Leute dorthin und wurden von ihm untergetaucht. Zu diesem Zeitpunkt war Johannes noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Schülern von Johannes und einem anderen Mann aus Judäa über die Frage der rituellen Reinheit. Da kamen sie zu Johannes und fragten ihn: »Rabbi, der dort am Ostufer des Jordan mit dir zusammen war, über den du öffentlich gesprochen hast, der tauft jetzt auch, und alle Leute laufen zu ihm hin.« Johannes antwortete ihnen: »Nur dann kann ein Mensch etwas an sich nehmen, wenn Gott selbst es ihm anvertraut. Ihr habt doch selbst meine Aussage gehört, dass ich nicht der Messias bin, sondern nur ein Abgesandter, ein Vorbote von ihm. Der die Braut in Empfang nimmt, der ist der Bräutigam. Aber der beste Freund des Bräutigams steht dabei und freut sich unbändig, wenn er die Stimme des Bräutigams hört. Genau so ist es jetzt bei mir. Ich bin ganz und gar von Freude erfüllt. Ja, Jesus muss an Bedeutung zunehmen. Ich aber muss immer unbedeutender werden.« Das unzerstörbare Leben. Der aus der Wirklichkeit Gottes gekommen ist, ist allen anderen Menschen übergeordnet. Aber wer seinen Ursprung in dieser geschaffenen Welt hat, der ist auch von ihr geprägt. Er spricht über das, was er in dieser Welt erlebt. Aber der aus dem Himmel herabgekommen ist, der ist über allem. Er macht seine Aussagen über das, was er dort gesehen und gehört hat. Und doch nimmt keiner das ernst, was er sagt. Wer aber seine Aussage als verbindlich annimmt, der bestätigt damit, dass Gott durch und durch wahr ist. Der, den Gott in diese Welt gesandt hat, der spricht die lebendigen Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist über alle Maßen. Der Vater hat den Sohn mit seiner ungeteilten Liebe beschenkt und hat ihm alles anvertraut. Wer sein Vertrauen auf den Sohn setzt, der hat das unzerstörbare Leben. Wer aber nicht auf den Sohn vertrauen will, der wird das Leben nicht einmal zu Gesicht bekommen. Dann bleibt Gottes Nein über ihm bestehen. Die Frau am Brunnen. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass er eine größere Gruppe von Schülern um sich versammelte und mehr Menschen im Wasser untertauchte als Johannes. Dabei vollzog er ja nicht selbst diese Taufen, sondern seine Schüler. Daraufhin verließ er die Gegend von Judäa und wanderte wieder zurück nach Galiläa. Auf diesem Weg musste er durch das Gebiet von Samaria ziehen. Dabei kam er zu einer Ortschaft in Samaria, die Sychar heißt. Sie liegt nahe bei den Ländereien, die Jakob seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich auch der Jakobsbrunnen. Weil Jesus von der Wanderung ermüdet war, setzte er sich auf den Brunnenrand. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Frau herbei, die aus Samaria stammte. Sie wollte Wasser aus dem Brunnen holen. Jesus sagte zu ihr: »Gib mir Wasser zu trinken.« Die Schüler von Jesus waren in die Ortschaft gegangen, um dort etwas zu essen zu kaufen. Auf seine Bitte hin erwiderte die samaritanische Frau: »Wie kommt es, dass du als Jude mich um etwas zu trinken bittest? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau.« Der Grund dafür war die Tatsache, dass die Juden nichts mit den Leuten von Samaria zu tun haben wollten. Lebendiges Wasser. Da sagte Jesus zu ihr: »Wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will und wer der ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ganz anders antworten. Du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben.« Die Frau sagte: »Herr, du hast ja gar kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist sehr tief. Von wo kannst du das lebendige Wasser herholen? Du bist doch wohl nichts Besseres als unser Vorvater Jakob. Ihm verdanken wir diesen Brunnen und er selbst hat daraus Wasser geschöpft für sich und seine Familie und alle seine Tiere.« Jesus antwortete ihr: »Jeder, der dieses Wasser trinkt, bekommt wieder Durst. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in die Ewigkeit hinein nie mehr von Durst gequält werden. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die immer weiter sprudelt, bis in das unbegrenzte ewige Leben hinein.« Da sagte die Frau zu ihm: »Herr, gib mir dieses Wasser. Dann muss ich keinen Durst mehr haben und auch nicht den Weg hierher auf mich nehmen, um Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen.« Da sagte Jesus ihr: »Geh los und ruf deinen Mann und komm dann wieder.« Die Frau erwiderte: »Ich habe keinen Mann.« Jesus antwortete ihr: »Das hast du gut gesagt, ich habe keinen Mann. Doch du hast schon 5 Ehemänner gehabt, und der, mit dem du im Augenblick zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Das hast du wahrheitsgetreu gesagt.« Da sagte die Frau: »Herr, ich merke, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben oben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr Juden aber sagt, dass Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten muss.« Gott ist Geist. Da antwortete Jesus: »Frau, du kannst mir vertrauen. Die Zeit kommt, und sie ist schon da, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem dem Vater eure Anbetung bringt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir aber beten an, was wir kennen. Denn der Weg, auf dem die Erlösung kommt, führt über die Juden. Und doch kommt die Zeit, und sie ist schon angebrochen, in der die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten werden, in der Wirklichkeit des Geistes und in völliger Wahrhaftigkeit. Der Vater hat ein Verlangen nach solchen Menschen, die ihn anbeten. Gott selbst ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten, ihn in der Wirklichkeit des Geistes und in der Wahrheit anbeten.« Da sagte die Frau zu ihm: Ich weiß schon, dass der Messias kommen wird, der auch Christus genannt wird. Der wird uns das alles ganz genau erklären. Da sagte Jesus zu der Frau: Ich selbst bin es, der hier mit dir redet. Psalm 5 aus der Übersetzung Das Buch. Gotteslied 5, ein Gebet am Morgen. Für den Musiker mit Flötenbegleitung, ein Gotteslied von David. Höre doch auf das, was ich sage, Herr, nimm doch mein Seufzen wahr. Achte doch auf meinen Hilferuf, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Herr, am Morgen hörst du meine Stimme. Am Morgen richte ich mich auf dich aus und halte Ausschau nach dir. Nein, du bist kein Gott, der sich an Unrecht erfreut. Wer Böses tut, besteht nicht vor dir. Die Selbstherrlichen können nicht bestehen vor deinen Augen. Du hasst alle, die Frevelhaftes tun. Die Lügner lässt du zugrunde gehen. Wer Blut vergießt und betrügt, den verabscheut der Herr. Doch ich trete ein in dein Haus durch deine große Freundlichkeit. Ich werde beten vor deinem heiligen Tempel, voller Ehrfurcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Gerade wegen meiner Feinde ebne vor mir deinen Weg, denn auf ihre Worte ist kein Verlass. Sie sind nur auf Zerstörung aus. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Worten betören sie. Ziehe sie zur Verantwortung, Gott. Ja, sie sollen hinfallen wegen ihrer bösen Pläne. Verstoße sie wegen ihrer vielen Vergehen, denn gegen dich haben sie sich aufgelehnt. Doch freuen sollen sich alle, die bei dir Zuflucht suchen. Ohne Ende sollen sie jubeln. Du beschützt sie ja. Unbändig sollen sich freuen die, die deinen Namen lieb haben. Ja, du segnest den, der gerecht lebt, Herr. Du umgibst ihn mit Liebe wie mit einem Schild. Sprüche Kapitel 1, die Verse 24 bis 28 aus der Übersetzung Neues Leben. Ich habe euch gerufen, aber ihr seid nicht gekommen. Ich kam euch entgegen, aber ihr habt mich nicht beachtet. Ihr habt meinen Rat verachtet und meine Ermahnungen zurückgewiesen. Deshalb will ich lachen, wenn es euch schlecht geht. Ich will euch verhöhnen, wenn das Unglück euch trifft, wenn es euch überrascht, wie ein Unwetter und es wie ein Sturm über euch hereinbricht, wenn Angst und Sorgen euch überwältigen. Dann werden sie rufen und ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und mich nicht finden.